liebe Geschwister, ich lade euch ein, eure Bibel im Buch der Offenbarung aufzuschlagen. Kapitel 12. So. Heute haben wir sehr viele Kranken. Ja, ich werde das ganze Kapitel vorlesen. Offenbarung Kapitel 12. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen. Und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Siehe, ein großer, feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf der Erde. Und der Drache stand von der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernen Stab weiden wird. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang ernähre. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache und seine Engel kämpften. Aber sie siegten nicht. Und ihre Städte wurden nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und ihr darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und es wurden der Frau 2 Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliegen kann, an ihrem Ort, wo sie ernährt wird, eine Zeit und 2 Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange schleuderte aus ihrem Maul der Frau Wasser nach, wie einen Strom, damit sie von dem Strom fortgerissen würde. Die Erde half der Frau und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Maul geschleudert hatte. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit dem Übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen, das Zeugnis Jesu Christi haben. Soweit das unfehlbare Wort Gottes. Wir wollen noch kurz beten. Herr unser Gott, du hast uns dein Wort gegeben, damit wir belehrt werden über die Dinge, die von großem Nutzen sind. Ja, und wie Petrus auch gesagt hat, ist es nicht immer einfach, alles zu verstehen, was in diesem Wort steht. Aber auch wenn wir nicht ganz verstehen, was da steht, da wissen wir auch, dass es um schöne, wunderbare Dinge gibt, dass du ein Gott bist, der die Deinen beschützt, ihnen Zuflucht bringt, der sie ernährt in schwierigen Zeiten und dass du auch ein Sieger bist, Herr. Du hast den Teufel, den Feind unserer Seele, schon besiegt durch Jesus Christus. Und wir suchen Zuflucht in seinem Blut, denn wir wissen, dass er der Sieger ist und dass wir mit ihm auch letztens siegen werden. Hilf uns auch, durch diese Worte ermutigt zu werden. Wir bitten dich, Herr. Amen.
Amen.
Ja, liebe Geschwister, nach einer langen Pause setzen wir heute unsere Betrachtung der Offenbarung fort. Wir sind hier im Kapitel 12, ungefähr in der Mitte des Buches. Dieses Kapitel 12 ist nicht nur ungefähr die Mitte des Buches, es wird von vielen, und ich glaube zu Recht, als die zentrale Botschaft des Buches betrachtet und der Schlüssel zum ganzen Buch auch angesehen. Und wir werden in dieser Predigt sehen, warum. Dieses Kapitel 12 beginnt mit dem Bindewort und. Es erstellt eine Verbindung zu dem Kapitel 11. Aber auch wenn wir dieses Bindewort hier haben, bedeutet dies nicht, dass es hier mit diesem Kapitel 12 um eine zeitliche Fortsetzung von dem, was wir im Kapitel 11 gesehen haben. Es ist sehr wichtig, wenn wir die Offenbarung lesen, dass wir nicht versuchen, das immer so chronologisch zu sehen. Ich werde nicht müde zu betonen, dass wir in diesem Buch mit einer Reihe von Visionen zu tun haben, die die Heilsgeschichte manchmal von Grund auf neu beschreiben. Diese Abfolgen von Bildern zeigen uns immer wieder, das Gleiche, unter einem anderen Blickwinkel. Ich erinnere euch kurz an das, was wir bisher gesehen haben. Wir haben gesehen, dass die Zahl 7 eine wichtige Rolle, das ist Gottes Zahl, spielt eine wichtige Rolle in diesem Buch. Wir haben uns schon mit den 10 Schreiben an die 7 Gemeinden befasst, Kapitel 2 und 3. Wir dürfen nicht vergessen, dass dieses Buch für diese Menschen damals geschrieben worden ist. Oft, wenn wir an die Offenbarung denken, denken wir, das ist ein Buch, was sich nur auf die Zukunft bezieht. Diese Menschen haben dieses Buch damals bekommen und Ermutigung auch zu bekommen durch das, was sie lesen. Dann, nach den 10 Schreiben, haben wir gesehen, dass 7 Siegel geöffnet werden. Kapitel 4 bis Kapitel 8, Vers 6. 7 Siegel. Dann haben wir auch das Blasen der 7 Posaunen betrachtet. Kapitel 8, Vers 7 bis Kapitel 11, Vers 19. Und auch in diesen Abfolgen von Visionen haben wir immer wieder Bilder, die uns gegeben werden. Wir erinnern uns an dieses kleine Buch, das Johannes bekommen hat. Wir erinnern uns auch an diese Vision von dem Tempel, von den 2 Zeugen, von den 144.000, die mit dem Siegel an der Stirn auch gekennzeichnet, also gebrandmarkt worden sind, gekennzeichnet. Kapitel 12 folgt auf die Vision von den sieben Posaunen und leitet einen ganz neuen Abschnitt ein, der in Kapitel 15, Vers 4 auch enden wird. Also das heißt, dieser Abschnitt beginnt hier im Kapitel 12 an und erstreckt sich bis Kapitel 15, Vers 4. Und in dieser Abfolge haben wir mit sieben Visionen zu tun. Es werden sieben Visionen dem Apostel Johannes gegeben. Diese sieben Visionen werden immer wieder mit den Worten eingeleitet und ich sah. Johannes sah Dinge. Also diese Dinge, die er sah, sind, wir haben das schon betont, das sind symbolische Dinge. Wir sollten nicht denken, das entspricht der Realität, was wir auf der Erde sehen. Das sind oft symbolische Bilder, die wir da sehen und mit denen wir zu tun haben. Und wir werden es ganz besonders heute auch sehen, dass es viele Symbole enthält. Diese sieben Zeichen, die wir auch in der kommenden Predigt noch sehen werden, sind, ich nenne sie schon, die Vision eines Tieres, in Kapitel 13, die Vision eines Tieres, das aus dem Meer aufsteigt. Die Vision eines zweiten Tieres, das dann aus der Erde aufsteigt. Die Vision des Lammes und seiner Erlösten, dem Berg Zion. Die Vision der drei Engel, die das Gericht ankündigen. Die Vision der Ernte und der Weinlese des Gerichts. Und dann die Vision der sieben Engel mit den letzten sieben Gerichten. Und dann noch, das ist die sechste, eine siebte, die Erlösten mit den Arfen am gläsernen Meer im Himmel in der Nähe von Gott. So, lass uns jetzt dieses Kapitel 12 betrachten. Vers 1 und 2. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Nochmal, wenn es hier heißt, dass ein großes Zeichen am Himmel erschien, dann ist es nicht etwas, es ist nicht ein astronomisches Phänomen, was wir hier haben, sondern das ist die gleiche Art von Visionen, die wir schon im Kapitel 11, Vers 19 gesehen haben, wo Johannes im Himmel den offenen Tempel Gottes sieht. Alle diese Visionen haben einen hochgradigen symbolischen Inhalt. Johannes erblickt hier eine herrlich aussehende Frau im Himmel. In Vers 6 werden wir dieselbe Frau aber an einem anderen Ort sehen, auf der Erde. Genauer gesagt in einer Wüste. Also Johannes sieht sie hier im Himmel. Er blickt ein herrliches Zeichen, aber diese Frau werden wir auch später in der Wüste finden, in einer großen Not. Wie sie im Himmel beschrieben wird, hat mit ihrer geistlichen Stellung vor Gott zu tun. Wie Gott sie sieht, wie sie auf der Erde ist und was ihr dort widerfährt, hat mit ihrem Alltag zu tun. Und es ist oft so, dass wir Dinge sehen, die im Himmel geschehen und parallel auch auf der Erde. Und fragen wir uns, ja, wo sind doch die Menschen? Sind die im Himmel oder auf der Erde? Aber das ist nicht erstaunlich, denn das Neue Testament sagt auch, dass wir mit Jesus schon im Himmel herrschen, obwohl wir auf der Erde sind und in der Not. Und das ist hier die Botschaft. eine Botschaft, die sich an Menschen richten, die verfolgt werden. Sie leiden. Und sie fragen sich, wo ist Gott? Was tut er? Diesen Menschen wird einen herrlichen Anblick gegeben, wie sie im Himmel sind, wie sie in den Augen Gottes tatsächlich sind, ihre geistliche Stellung. Hier sehen wir, diese Frau leidet an Geburtswehen und sie steht kurz vor der Niederkunft. Sie wird ein Kind bekommen. Neben dieser Frau, dann sehen wir was Schreckliches. Da steht ein roter, großer roter Drache. Dieser Drache steht da und wartet auf etwas, dass die Frau das Kind gebiert und will dieses Kind verschlingen. Aber die gute Nachricht ist, dass es ihm nicht gelingt. Es gelingt ihm nicht. Das Kind, lesen wir, wird zu Gott erhoben. Wir sehen hier, das ist ein Bild im Himmel. Aber wenn da steht, das Kind wird zu Gott erhoben, dann sehen wir, dass dieses Kind auch irgendwie auf der Erde irgendwie auch geboren wurde. Auf jeden Fall wird dieses Kind zu Gott erhoben. Und die Frau, die Mutter des Kindes, dann bleibt allein. Aber sie findet Zuflucht in der Wüste, wo Gott 3,5 Jahre für sie sorgt. Jetzt wollen wir uns die Frage stellen, was repräsentiert diese Frau? Was ist diese Frau? Wer ist diese Frau, die Johannes sieht? Wir lesen, das Bild ist herrlich. Die ist mit der Sonne bekleidet, hat den Mond unter den Füßen und eine Krone auf dem Haupt mit 12 Sternen. Es gibt viele Versuche zu verstehen, wer diese Frau ist. Die katholische Kirche zum Beispiel sagt ganz klar, das ist Maria, die Mutter Jesu. Deshalb ist es oft so, dass man in Kirchen Maria oft mit 12 Sternen um den Kopf auch dargestellt sieht. Andere sehen in dieser Frau das leibliche Volk Israel, weil sie dieses Bild mit Josefs Traum, wir haben auch so ein ähnliches Bild im Alten Testament, erinnert ihr euch? Brüder Josef, Josef hat einen Traum, erzählt seinen Brüdern, was er gesehen hat, und in diesem Bild seht ihr die Sonne, der Mond und 11 Sterne kommen und beugen sich vor ihm nieder. Und deshalb ist es auch für diese Ausleger ganz klar, das ist Israel. Ja, auch wenn es nicht leicht ist, die Frau auf den ersten Blick zu identifizieren, eines ist auf jeden Fall klar. Der Drache, mit dem wir zu tun haben hier, ist Satan, repräsentiert der Teufel. Da ist kein Zweifel daran. Und diese Szene, die Szene einer Frau, ein Drachen oder mit einer Schlange, führt uns zurück an den Anfang der Bibel. In den Garten Eden, wo die erste Frau Eva auch mit einer Schlange zu tun hatte, von einer Schlange verführt wurde. Das führt zu der ersten Sünde, zu dem Sündenfall. Die Schlange verführt die Frau überzeugt ihren Mann, sie essen von der Frucht des verbotenen Baumes und ja, dann kommt die Sünde in die Welt und Gott spricht ein Urteil über alle. Er spricht ein Urteil über die Schlange. Und da sagt er, und das ist sehr wichtig, das nennt man auch das Proto-Evangelium, das erste Evangelium, im Kapitel 3. Vers 15. Gott sagt zu der Schlange: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Zwischen deinem Samen, zwischen deiner Nachkommenschaft und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und ich glaube, liebe Geschwister, um diesen Kampf geht es hier in dieser Geschichte. Was berechtigt uns zu diesem Vergleich zwischen dem Drachen und der Schlange? Ja, was wir im Text lesen, Vers 9. Schaut mal, was Johannes sagt. Dieser große Drache, sagt uns Johannes, ist die alte Schlange aus 1. Mose, die als Teufel oder Satan bezeichnet wird. Dass kein Missverständnis entsteht. Die alte Schlange, Satan, der Teufel, haben wir drei Namen hier, das ist dieser Drache. Also wer ist die Frau dann? Ist es Eva? Nein, es ist nicht Eva, sondern das ist der Same der Frau, die Nachkommenschaft der Frau, von dem Jesus, der Messias, abstammt. Ja, im gewissen Sinne repräsentiert diese Frau Israel als Volk Gottes im Alten Testament, von dem Jesus abstammt als Messias, Sohn Davids, Sohn Abrahams. Aber nicht ganz Israel, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Nicht ganz Israel, sondern das wahre Israel, das gläubige Israel, das treue Jerusalem. Zudem, und das ist auch wichtig, dass wir das erkennen, auch wir, das Volk des Neuen Testaments, durch die Gnade Gottes, wir, die keine Verheißung hatten, die jetzt in Jesus Christus auch Verheißungen haben. Wir gehören auch zu diesem Volk, zu diesem geistlichen Israel. Paulus sagt nämlich in Galater Kapitel 4, Vers 26 etwas Wichtiges. Er spricht von dem Jerusalem von oben. Er sagt, das Jerusalem von hier auf der Erde ist in der Knechtschaft, aber das Jerusalem von oben ist frei. Und dies ist die Mutter von uns allen. Wer sind diese wir, uns? Die gläubigen Juden, aber auch die gläubigen Heiden, die dank Jesus Christus auch zu diesem Volk Gottes hinzugefügt worden sind. Das ist diese Frau, das wahre Volk Gottes. Diese Frau ist, lesen wir, mit der Sonne bekleidet. Was für ein herrliches Bild. Wenn in der Bibel gesagt wird, dass jemand mit Sonne bekleidet wird, es ist nur Gott. Es ist die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes wird hier dieser Frau zugeschrieben. Es ist ein herrliches Bild. Das können wir uns kaum vorstellen, dass das von einem Menschen gesagt werden kann. Und das erinnert mich an das, was Paulus im Epheser Kapitel 5 sagt, wenn er über die Gemeinde spricht. Er sagt, Jesus Christus hat diese Gemeinde durch sein Blut gereinigt, um sie sich selbst als herrliche Braut darzustellen. Ohne Flecken, ohne Runzel oder dergleichen, sondern heilig und untadelig. Der Mond unter den Füßen der Frau ist unmissverständlich ein Symbol für das Volk Israel. Und wie ich gesagt habe, hat diese Frau schon mit Israel zu tun, mit dem Volk Gottes des Alten Testaments zu tun. Der Mond ist ein Symbol für die Zeremonien des Alten Bundes, die sich nach dem Mondkalender richteten. Die Krone mit den 12 Sternen könnte sich ebenso natürlich auf die 12 Stämme Israels beziehen. Aber wie in anderen Stellen der Offenbarung bezieht sich auch die Zahl 12 auf die 12 Apostel des Lammes und deshalb auch auf die Gemeinde. Diese Frau steht im Gegensatz, im krassen Gegensatz zu einer anderen Frau in der Offenbarung, die wir später im Kapitel 17 kennenlernen werden. Die sogenannte Prostituierte, die auf einem scharlachroten Tier sitzt, das Babylon symbolisiert. Wenn es ein Jerusalem von oben gibt, gibt es auch ein Babylon, eine falsche Religion. Religion des Götzendienstes, eine götzendienerische Religion. Und Johannes wird auch sagen, diese Frau ist die Mutter aller Gräuel auf der Erde. Dass Gott ein Gräuel ist. Falsche Religion. Eine falsche Vorstellung von dem Gottesdienst ist ein Gräuel in den Augen Gottes. Und wir sehen das immer wieder heute, wenn wir die Welt betrachten. Die religiöse Welt ist eine falsche Religion. Wir werden sehen, es gibt ein wahres Volk Gottes, aber es gibt auch eine falsche Religion. Und diese falsche Religion, lesen wir hier, ist ein Gräuel in den Augen Gottes. Etwas, was Gott nicht annehmen kann. Die Frau, die Johannes hier am Himmel sieht, schreit in den Wehen der Geburt. Was sind diese Wehen? Was bedeuten sie? Ich denke, dieses Leiden der Frau bezieht sich auf die messianische Erwartung der Gläubigen des Alten Testaments. Es geht um die Erwartung des versprochenen Messias in den Jahrhunderten vor der Geburt Jesu. Die Erwartung der Gläubigen, dass ein Messias kommt und sie befreit. Diese Hoffnung setzt ganz klar auf die Zeugung des Messias aus den Nachkommen Abrahams voraus. Und diese Frau im Himmel steht auch in gewisser Weise für unfruchtbaren Frauen des Alten Testaments wie Sarah. Oder wie Hannah, die unter dem Spott und der Verfolgung anderer Frauen gelitten haben. Das erzählt auch Paulus im Galaterbrief. Er sagt, es gibt die Frau, die kein Verheißen hat, Hagar, Mutter von Ismael. Aber es gibt die Frau, die ein Verheißen hat, Sarah. Die Mutter von Isaac, von dem der wahre Nachkommen kommen soll. Und Gott sagt in Jesaja 54 diese wunderbare Sache hier. Jesaja 54, ich lade euch ein, wenn ihr Zeit habt, das Buch des Propheten Jesaja nochmal zu lesen. Es ist voll von erstaunlichen Verheißungen. Dort lesen wir, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Brich in Jubel aus und jauchze, die du bisher noch nicht in Wehen lagst. Denn die Vereinsamte wird mehr Kinder haben als die Vermählte, spricht der Herr. Hier ist es interessant zu sehen, wir könnten das leicht übersehen, dass die Frau nicht nur einen Sohn gebiert, Jesus, den Messias, sondern es heißt, dass sie weitere Kinder hat nach diesem Sohn. Das lesen wir am Ende des Kapitels. Welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Diese Frau gebiert den Messias, aber sie gebiert auch andere Kinder. Das Volk des Neuen Testaments. Und später auch Israel in der Endzeit, das gläubige Israel. Vers 3, und 4a. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Siehe, ein großer feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf der Erde. Johannes sieht eine andere Gestalt neben der Frau. Er sieht einen großen feuerroten Drachen mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Dieser Drache, das haben wir verstanden, steht für Satan, die Schlange aus dem Garten Eden oder den Leviathan im Alten Testament, das Ungeheuer aus Jesaja Kapitel 27. Es ist nicht das Symbol einer unpersönlichen Macht, nein, das ist ein Bild des Teufels selbst. Wenn man sich den Teufel vorstellen kann, dann gibt es kein besseres Bild als dieses Bild, das Bild, was uns hier gegeben wird. Ein feuerroter Drache. Ein Bild des Teufels in seiner hässlichsten Form. Seine 7 Köpfe und 10 Hörner stehen zum Teil für römische Machthaber, die zur Zeit des Apostels Johannes auch geherrscht haben und die Gemeinde verfolgt haben. Ich sage zum Teil, weil das bedeutet noch andere Dinge, die in der Zukunft kommen sollen. Und Johannes sagt, dass sie ihre Macht, also diese Gewalten, sie bekommen ihre Macht, erhalten ihre Macht mit dem Teufel, von dem Teufel. Interessanterweise wird diese Beschreibung der 7 Köpfe und 10 Hörner auch auf das Tier zutreffen, das später in den Kapitel 13 und 17 beschrieben wird. Und durch eine Verbindung zwischen diesem Tier und Satan hergestellt wird, von dem das Tier seine Macht bezieht. Die Botschaft des Johannes ist klar. Diese Mächte, wie die römische Mächte damals oder die gottlosen Mächten, die die Gemeinde verfolgen, beziehen ihre Macht von unten, von Satan. Das sind keine neutrale Mächte, sondern sie beziehen ihre Macht von Satan. Der Schwanz des Drachen zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Schwer zu interpretieren, aber es geht wahrscheinlich hier um die Engel, die Satan bei seinem Fall mitgezogen hat. Möglicherweise, wenn das richtig ist, ein Drittel der Engel hat er mit sich mitgezogen in seinem Fall. Der Drache wartet auf die Geburt des Sohnes der Frau, von dem nach dem Psalm 2 gesagt wird, dass er die Völker regieren soll. Der Messias, der die Herrschaft bekommen wird, Jesus. Wir erinnern uns, dass König Herodes versuchte, Jesus bei seiner Geburt umzubringen. Und es wird hier klar, dass der wahre Anstifter hinter diesem Versuch der Teufel selbst war. Das Kind wird entrückt zu Gott und seinem Thron. Das deutet auf Jesu hin, der nach seiner Auferstehung in den Himmel fuhr und sich zur Rechten der Majestät Gottes setzte. Dass die Frau in die Wüste fliehen muss, zeigt, dass der Teufel nicht nur nach dem Leben des Kindes trachtet, sondern auch dessen der Nachfolger Jesu. Der Messias ist nicht mehr da, er ist bei Gott. Der Teufel sucht sich weitere Opfer. Und zu diesem Opfer gehören die Nachfolger des Messias. Wiederum werden 1260 Tage im Zusammenhang mit dem Aufenthalt der Frau in der Wüste erwähnt. Wir erinnern uns, dass wir bereits im Kapitel 11 auch mit dieser Zahl zu tun hatten. Dort haben wir gelesen, dass der Vorhof des Tempels 42 Monate lang von den Völkern zertreten werden soll. Nur der Tempel, wo die Gläubigen anbeten, ist vor der Entweihung sicher und soll nicht, deshalb, es wird auch durch dieses Symbol des Vermessen deutlich, darf nicht angefasst werden, steht unter Gottes Schutz. Ebenso müssen zwei Zeugen, das haben wir in Kapitel 11 auch gesehen, zwei Zeugen während dieser 1260 Tage ihren Dienst erfüllen, prophezeien. Und erst am Ende, lesen wir, werden sie vom Tier getötet. Wir haben schon eine Erwähnung von diesem Tier, das noch kommen soll. Es gibt sehr viele verschiedene Interpretationen bezüglich dieser Zeitangaben. Zahlreiche Ausleger sehen in dieser Zeit die zweite Hälfte von Daniels 70. Jahrwoche. Und ich will nicht sagen, jetzt also, die haben Recht, die haben Unrecht. Mir geht es nicht darum, mir geht es nur darum, praktische Lehren von diesen Dingen zu ziehen, Lehren, die uns auch ermutigen können. Es geht nicht nur darum, dass wir ganz genau wissen, was in der Zukunft noch geschehen soll und dass wir unseren Kopf mit diesen Dingen füllen. Die Schrift ist uns gegeben als Ermutigung, dass wir wissen, was auf uns zukommt und dass wir Zuflucht in Gott finden und Trost auch in seinem Wort. Ich habe bereits erklärt, dass ich diese Zahl für eine symbolische Zahl betrachte. Sie symbolisiert die Wanderschaft der Gemeinde auf der Erde. Seinem ersten Brief vergleicht Petrus die Christen mit dem Volk Israel in der Wüste, das auf dem Weg ins verheißene Land war, und sagt, dass sie Fremde, also die Christen sind Fremde und Reisende ohne Bürgerrecht. Sie sind sozusagen auch in eine Wanderschaft in der Wüste dieser Welt. Und ihr Ziel ist das Reich Gottes im Himmel. 1260 Tage sind 42 Wochen oder 3,5 Jahre. Wir können das als eine tatsächliche Zahl sehen, also eine Zeit, wo der Antichrist herrschen wird. Aber ein anderer interessanter Ausdruck wird auch in der Schrift dafür gebraucht, sehen wir schon in Daniel, eine Zeit, zwei Zeiten sind drei und die Hälfte einer Zeit, eine halbe Zeit, 3,5 Jahre. Und das hat einen symbolischen Wert. Ich sage es, warum. Die erste Zeit steht für eine Periode, eine Zeitperiode der Not, der Prüfung und des Kampfes. Die zwei Zeiten stehen für eine Verdoppelung dieser Zeit, eine Verlängerung dieser Situation. Das heißt, im Laufe der Geschichte soll sich die Prüfung intensivieren. Und die halbe Zeit steht für dasselbe, aber aus einem anderen Blickwinkel. Diesmal aus Gottes Sicht. Diese Zeit, die für uns unerträglich lang aussehen kann, ist für Gott nur eine halbe Zeit. Es ist eine kurze Zeit. Gott lässt nicht zu, dass seine Kinder über ihre Kräfte hinaus geprüft werden. Er lässt das nicht zu. Und er verkürzt, verringert oder halbiert ihr Leiden, sodass sie bestehen können. Vers 7. Vers 7 wird uns ein weiteres Bild gegeben. Im Himmel findet nämlich ein Kampf zwischen Satan und den Engel Gottes statt, die von dem Herzengel Michael angeführt werden. Dieser Kampf knüpft an die Prophezeiung aus dem Buch Daniel, Kapitel 12, an. Dort lesen wir in Kapitel 12, ganz am Ende des Buches Daniels, zu jener Zeit, da fragen wir uns, wann denn, also in der Endzeit aus der Sicht des Daniels, zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht, das heißt für das Volk Israel. Michael ist der Erzengel des Volkes Israel, der Beschützer. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch gar keine gab, seitdem es Völker gibt. Bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und hier beachten wir, und das ist sehr wichtig, dass dieser Kampf nicht während oder nach dem Aufenthalt stattfindet, denn die Frau in der Wüste verbringt diese 42 Monate, sondern vorher. Der Teufel verfolgt die Frau, nachdem er den Kampf verloren hat und auf die Erde geworfen wurde. Von welchem Kampf ist hier die Rede? Die Einzelheiten, die uns in den folgenden Versen mitgeteilt werden, erlauben uns, das mit Sicherheit zu sagen. Das ist hier keine Spekulation, sondern das können wir mit Sicherheit sagen. Die Niederlage Satans hat zur Folge, dass es ihm nicht mehr erlaubt ist, Vers 10, die Brüder anzuklagen. Er verliert den Kampf, verliert das Recht, die Brüder, das heißt die Gläubigen, anzuklagen. Welches Ereignis ist diesbezüglich in der Heilsgeschichte entscheidend? Das ist die Frage. Warum sage ich, dass wir das mit Sicherheit sagen können? Weil der Herr Jesus selbst uns die Antwort gibt in Johannes Kapitel 12, Vers 31 bis 33. Jesus sagt, in Bezug auf sein Werk am Golgatha, jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, zum Thron Gottes geholt werde, werde ich alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Jesus spielt mehrfach auf diesen Kampf gegen den Drachen an. In dem Evangelium vergleicht er sich mit einem starken Mann, der einen anderen starken Mann überfällt und besiegt, bevor er seinen gesamten Besitz verteilt. Und wir verstehen, der starke Mann, der besiegt wird, ist der Satan und der stärkere ist der Herr Jesus selbst, der durch seinen Tod und seine Auferstehung den Drachen besiegt hat. Und in Lukas 10, Vers 18, sagt Jesus, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Es gab mehrere Fälle Satans, wahrscheinlich auch schon am Anfang, als er gegen Gott rebelliert hat, vielleicht auch in der Zukunft, aber auf jeden Fall, der wichtigste Fall Satans hat schon mit diesem Sieg des Herrn Jesus am Kreuz zu tun. Und Jesus sieht das hier in dieser Vision. Interessanterweise wird dieser Sieg, auch wenn es Michael und seine Engel sind, die Satan besiegen, in Vers 11 den Gläubigen zugeschrieben. Vers 11. Sehr wichtig, das ist Michael und seine Engel, die dann gegen Satan kämpfen und ihn besiegen. Aber wir lesen Vers 11. Und sie haben, das sind die Gläubigen, sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Wie ist das zu verstehen? Einerseits wird dieser Sieg der Gläubigen durch ihre Rechtfertigung ermöglicht, die sie durch das Blut des Lammes erlangt haben. Deshalb wird auch gesagt, dass sie den Drachen durch das Blut des Lammes besiegt haben. Es ist ein Bezug auf die Rechtfertigung der Gläubigen. Wenn du durch das Blut des Lammes, durch den Glauben an Jesus gerechtfertigt bist, hast du den Satan besiegt. Das ist die Botschaft hier. Du stehst nicht mehr unter der Verurteilung Gottes und der Satan kann dich nicht mehr anklagen. Er hat dieses Recht verloren. Er kann dich nicht mehr anklagen. Es gibt keine Verurteilung für diejenigen, die Jesus Christus als ihren Erlöser angenommen haben. Und andererseits führt die Tatsache, dass wir gerechtfertigt wurden, dazu, dass wir ein siegreiches Leben über die Sünde führen sollen. Das ist auch ein Merkmal von wahren Christen, dass sie ein siegreiches Leben über die Sünde erringen. Das heißt nicht, dass du sündlos geworden bist, aber das sage ich immer wieder. Das unterscheidet Menschen, die sich Christen nennen, von den wahren Christen. Ein wahrer Christ muss irgendwann Sieg über die Sünden erringen. Er lebt nicht mehr unter der Herrschaft des Satans. Das ist, was die Bibel sagt, immer wieder. Von dem Moment an, in dem Satan auf die Erde geworfen wird, verfolgt er die Frau. Er kann nicht mehr ihr Kind verfolgen, da dieses in den Himmel aufgezogen wurde. Und nun rächt er sich an der, die ihm nahestehen. An denen, die ihm nahestehen, auch an der Frau. Jesus hat dies in Johannes 15, Vers 20 richtig beschrieben. Er hat gesagt, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Die Tatsache, dass wir gerechtfertigt sind und auf der Seite des Siegers sind, bedeutet nicht, dass wir nicht mehr leiden müssen. Dass wir von dem Leid, von der Prüfung, von dem Kampf erlöst werden. Vers 11 zeigt, dass wir über den Teufel triumphieren, wenn wir unser Leben nicht so lieben, dass wir sogar bereit sind, es für Jesus zu lassen. Wer sein Leben gewinnen wird, wird es verlieren. Wer bereit ist, sein Leben für Jesus zu verlieren, wird es gewinnen. Das ist der Sieg über den Satan und seine Macht. Wir lesen, dass der Frau die zwei Flügel des großen Adlers gegeben werden, damit sie in die Wüste fliegen und dort versorgt werden kann. Was symbolisieren die Flügel des großen Adlers? Das erinnert uns daran, dass Gott, nachdem er das Volk Israel erlöst hat, in 2. Mose Kapitel 19, Vers 4 sagt, Israeliten, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügel getragen und euch zu mir gebracht habe. Gott ist in der Lage, sein Volk über Schwierigkeiten hinwegzuführen. es durch tiefe Wasser zu leiten, wie er damals die Israeliten durch das Rote Meer geführt hat. Ohne, dass diese Fluten sein Volk überfluten, ohne dass sie umkommen. Die Frau findet Zuflucht in der Wüste, wo sie mit Nahrung versorgt wird, so wie Israel 40 Jahre lang mit Manna in der Wüste versorgt wurde. Oder Elia, als er vor Achab und Isabel fliehen musste. Wir haben auch gesehen in der Bibelstunde, hat er auch Zuflucht in der Wüste gefunden. Die Wüste ist ein Ort der Zuflucht. Es ist natürlich kein angenehmer Ort, aber das ist ein Ort, wo die Gläubigen Zuflucht finden, wo Gott sie beschützt. Der Drache versucht, die Frau zu töten, indem er einen Wasserstrom hinter der Frau herausspuckt. Der Teufel ist ein Nach. Er versucht nachzuäffen, was Gott auch mit den Ägyptern getan hat. Aber es gelingt ihm nicht. Wir lesen, die Erde verschlingt diesen Fluss. Wahrscheinlich handelt es sich hier um ein Bild des Satans. Versuch beschreibt die Gemeinde ganz am Anfang ihrer Existenz zu zerstören. Aber Jesus hat gesagt, die Pforte der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Es gelangt nicht, dem bösen Drachen diese Gemeinde zu überwältigen. Und das Ende des Kapitels zeigt uns, dass der Teufel bis zum Ende weiterhin Krieg gegen die Gläubigen führen wird. Er wird nicht aufhören. Und seine Strategie wird darin bestehen, menschliche Instrumente, menschliche Werkzeuge unter seine Kontrolle einzusetzen. Das werden wir im nächsten Kapitel sehen, wo Satan ein schreckliches Tier aus dem Meer steigen lassen wird. Ganz zum Schluss, warum ist Kapitel 12 eine Schlüsselstelle für das Verständnis des Buches der Offenbarung? Zunächst einmal zeigt dieses Kapitel deutlich, dass es in der Prophezeiung nicht nur um die allerletzte Periode der Zeit, sondern um die gesamte Heilsgeschichte geht. Die Vision des großen roten Drachen zeigt uns auch, dass Satan tatsächlich hinter der Verfolgung des Volkes Gottes steht. Es ist kein Zufall, wenn du verspottet wirst wegen Jesus, wenn du verfolgt wirst wegen Jesus, musst du wissen, dahinter steht eine große Macht. Aber diese Macht ist besiegt. Das ist die gute Nachricht hier. Der Teufel ist bereits gerichtet worden und er kann die Auserwählten Gottes nicht mehr anklagen. Wenn du zu Jesus gehörst, dann hat der Teufel keine Macht mehr über dich. Das ist die gute Nachricht. Wenn du nicht zu Jesus gehörst, hast du keine Sicherheit in dieser Welt und weißt nicht, was noch auf dich kommen wird. Dennoch, auch wenn die Gläubigen sicher in Gottes Hand sind, müssen sie durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Das ist, was der Apostel Paulus auch in der Apostelgeschichte sagt. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Und erinnert ihr euch ganz am Anfang der Offenbarung, was Johannes sagt? Er sagt, Johannes, ich, der Apostel Jesu, der Anteil am Reich hat mit euch, aber auch an der Bedrängnis. Diese Worte sollen uns zum Trost dienen. Lass uns das erkennen, dass der Teufel besiegt ist. Jesus hat ihn besiegt. Aber wir müssen noch in dieser Welt leiden, bis Jesus wiederkommt. Und dann werden wir von allen unseren Leiden befreit. Aber die Zeit ist kurz. Das ist nur eine halbe Zeit aus der Sicht Gottes. Amen.